Kleeradio Wissen. Update.
Manchmal ist es so, je komplizierter die Dinge werden, desto einfacher findet man eine Lösung. Denn einer muss irgendwann aufgeben.
Somebody has to give up. Das sagt Abdulaziz Saga, Gastgeber der Einigungskonferenz der syrischen Opposition, die gerade in Saudi-Arabien läuft. Dort versuchen etwa 100 Teilnehmer, allesamt von verschiedenen Rebellen und Oppositionsgruppen in Syrien, eine gemeinsame Position gegen Machthaber Bashar al-Assad zu finden. Die Einigungskonferenz ist das erste Thema bei uns im Update. Ich bin Jakob Vogel, hallo.
Update.
Auf der Konferenz in der saudischen Hauptstadt Riad scheinen sich die verschiedenen Oppositionsgruppen seit gestern näher gekommen zu sein. Inzwischen haben sich die Teilnehmer dort auf ein Gremium verständigt, das eventuelle Verhandlungen mit dem syrischen Regime planen und überwachen soll. Der Gruppe sollen bis zu 30 Mitglieder angehören. Schon vorher hatten die Oppositionsgruppen in Riad einen 8-Punkte-Katalog vorgelegt, der zum Frieden in Syrien führen soll. Darin steht, dass ein demokratischer, ziviler und pluralistischer Rechtsstaat entstehen soll, ohne Machthaber Bashar al-Assad. Außerdem ist darin festgelegt, dass die Menschenrechte gewahrt werden, der Terror bekämpft wird und ausländische Kräfte im Land grundsätzlich abgelehnt werden. Farah Al-Attassi sitzt für die syrische Frauenvereinigung der Konferenz am Tisch. Sie sagt:
Wir meinen es ernst mit einer politischen Lösung, aber das Regime nicht. Es versucht Zeit zu gewinnen in der Hoffnung, dass es die Kräfteverhältnisse am Boden verändern kann.
Das Treffen in Riad ist Teil des politischen Fahrplans, auf den sich die internationale Gemeinschaft in Wien letzten Monat geeinigt hat. An der Einigungskonferenz gibt es aber auch Kritik. Beobachter stellen in Frage, ob dort wirklich alle relevanten Oppositionsgruppen mit am Tisch sitzen. Der Nahostexperte Daniel Gerlach sagte dazu im Deutschlandfunk:
Am besonders radikalen Ende der syrischen Opposition gibt es auch Bewegungen, dschihadistische Gruppen, die natürlich nicht eingeladen sind, die man aber natürlich überzeugen muss, wenn man in irgendeiner Form einen Waffenstillstand in Syrien erreichen möchte. Und das ist, denke ich mal, das Hauptproblem, das man auf diese Art und Weise bisher auch nicht gelöst bekommen hat.
Wie zersplittert die syrische Opposition trotz des Treffens in Saudi-Arabien aber immer noch ist, zeigt auch, dass heute zeitgleich in Syrien eine weitere Konferenz von Rebellengruppen stattgefunden hat, sozusagen die Gegenveranstaltung. Dort waren Gruppen dabei, die gar nicht erst nach Riad eingeladen wurden. Auf diesem Treffen beschlossen die Teilnehmer die Gründung eines syrischen demokratischen Rats. Er soll der politische Arm werden der kurdischen, arabischen und christlichen Rebellen, die sich im Nordosten des Landes zusammengetan haben. Vor dieser politischen Gemengelage sind heute die ersten Maschinen der Bundeswehr in Richtung Syrien aufgebrochen. Am Abend landeten zwei Tornados, ein Tankflugzeug und ein Transporter auf der südtürkischen Luftwaffenbasis in Çiğlik. Von dort aus soll die Bundeswehr ab Januar ihre Aufklärungsflüge über Syrien starten.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Mit dem Einsatz der Bundeswehr in Syrien haben viele Nutzer im Netz Bauchschmerzen. Nur ein Gast schreibt bei Spiegel Online: Was soll der Schmarrn? Bomben für den Weltfrieden? Entweder man geht da mit Bodentruppen rein und nimmt alle Konsequenzen in Kauf oder lässt es. Mit ein bisschen Rumbomben kommt man auf jeden Fall nicht weit, wenn die Bundeswehr überhaupt mal in die Luft kommt. Defender 411 schreibt auf tagesschau.de: Ohne UN-Resolution finde ich diesen Einsatz einfach nur rechtswidrig. Schnellschüsse dieser Art zeigen, dass unsere Regierung keine Vernunft an den Tag legt. Wir haben eine Kasperle-Armee, welche über Jahre kaputt gewirtschaftet wurde. Strandy ist für den Einsatz. Frieden ist nicht immer die Alternative, denn notfalls muss eine Demokratie bereit sein, auf Gewalt mit Gewalt zu antworten. Anders geht es nicht. Dieter Hoffmann schreibt bei Zeit.de: Diese symbolische Kriegshandlung mit veraltetem Kriegsgerät hätten wir uns besser gespart. R-Ernst 1 will den deutschen Soldaten zwei Dinge mit auf den Weg geben. Viel Glück und kommt gesund wieder.
Was sonst noch wichtig war?
Um Syrien ging es heute auch auf dem SPD-Parteitag in Berlin. Die Delegierten haben den Bundeswehreinsatz mit großer Mehrheit gebilligt. Vorher hatte Außenminister Frank-Walter Steinmeier noch einmal den Militäreinsatz Deutschlands verteidigt.
Die ganze unschöne Wahrheit ist doch, gerade wenn wir eine politische Lösung wollen, dann muss vom syrischen Territorium auch etwas übrig bleiben, das wir am Ende gemeinsam befrieden können.
Allerdings gab es auch kritische Stimmen zur Syrien-Mission. Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis:
Es fehlt ein robustes UN-Mandat und es fehlt in meinen Augen vor allen Dingen an einer Gesamtstrategie.
Auf dem SPD-Parteitag ging es heute auch um die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Die stellvertretende Parteichefin Aydan Özoğuz warnte vor Obergrenzen, wie sie zum Beispiel in der CDU gefordert werden.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stehen mit unseren Grundwerten für Freiheit, für Gerechtigkeit und für Solidarität ein.
Özoğuz sagte aber auch, dass nicht alle Flüchtlinge in Deutschland bleiben können. Der SPD-Parteivorstand setzt sich für europaweite Kontingente zur Aufnahme von Flüchtlingen ein. Morgen steht bei der SPD die Wiederwahl von Parteichef Sigmar Gabriel auf dem Programm. Beobachter gehen davon aus, dass die Sozialdemokraten ihrem Chef den Rücken stärken. Der Berliner SPD-Chef Jan Stöss.
Angesichts der großen Schwierigkeiten, die wir in unserem Land haben und die wir weltweit haben, führt das dazu, dass der Parteitag in großer Geschlossenheit auch die Personalentscheidung treffen wird. Ich rechne mit einem guten Ergebnis für den Parteichef.
In Oslo ist heute der Friedensnobelpreis verliehen worden. 4 Organisationen aus Tunesien haben den Preis entgegengenommen. Sie bekommen ihn für ihren gemeinsamen Einsatz für Demokratie und Dialog während der arabischen Revolution. Unser Reporter Björn Dake berichtet.
Die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Kaci Kullmann-Five, würdigt es als Vorbild für die Welt. Wörtlich sagt sie, wenn jedes Land es so gemacht hätte wie Tunesien, dann wären jetzt weniger Menschen gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Das Quartett habe der Welt gezeigt, dass islamische und weltliche Politiker zusammenarbeiten können, wenn sie nur wollen. Nach der arabischen Revolution stand Tunesien am Rand eines Bürgerkrieges. Das Quartett habe in dieser schwierigen Situation auf Dialog, Toleranz, Demokratie und Gleichberechtigung gesetzt. Kullmann-Five betont, dass Gewerkschafter, Arbeitgeber, Anwälte und Menschenrechtsliga den Friedensnobelpreis als eine Organisation erhalten.
Die Nobelpreise auf den Fachgebieten Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften wurden heute auch vergeben. Sie überreichte Schwedens König Carl Gustav am Nachmittag in Stockholm. VW zieht Konsequenzen aus dem Dieselskandal. Der Automobilkonzern wird in Zukunft dezentraler aufgestellt. Die einzelnen Marken und Regionen sollen mehr Eigenverantwortung bekommen. Das hat die Konzernspitze heute in Wolfsburg angekündigt. Dabei ging es auch um den aktuellen Stand bei der Aufklärung des Abgasskandals. Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch.
Wir sprechen hier von einer Fehlerkette, die zu keinem Zeitpunkt durchbrochen wurde.
Als Konsequenz aus dem Abgasbetrug führt Volkswagen jetzt schärfere Kontrollen ein. Die sollen dafür sorgen, dass nicht mehr so leicht manipuliert werden kann. Hans-Dieter Pötsch nochmal.
Wir haben beschlossen, dass Emissionstests bei uns künftig grundsätzlich extern und unabhängig überprüft werden. Außerdem werden stichprobenhafte Real-Life-Tests zum Emissionsverhalten auf der Straße eingeführt.
Die Maßnahmen sollen aber nicht nur den Konzern vor gravierenden Fehlern bewahren. Es geht dabei auch darum, das verlorene Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.
Was noch wichtig wird.
Er mag keine Ungerechtigkeiten und er hofft, dass man ihm gut zugehört hat. Das hat der suspendierte UEFA-Präsident Michel Platini am Dienstag gesagt. Da kam er gerade aus der Anhörung des Internationalen Sportgerichtshofs. Morgen ist klar, wie es mit der Sperre von Platini weitergeht. Am Vormittag will der Gerichtshof sein Urteil verkünden. Der Franzose war, genauso wie FIFA-Chef Sepp Blatter, von der Ethikkommission der FIFA für 90 Tage gesperrt worden. Hintergrund war eine dubiose Zahlung in Millionenhöhe, die Platini 2011 von Blatter bekommen hatte. Platini will im Februar eigentlich zur Wahl des FIFA-Präsidenten antreten. Ob das klappt, hängt auch von dem Urteil morgen ab. Morgen steht auch das Wort des Jahres 2015 fest. Dann wählt die Gesellschaft für deutsche Sprache aus den Kandidaten die Begriffe aus, die dieses Jahr das politische und gesellschaftliche Leben besonders geprägt haben. Zur Wahl stehen Grexit, Balkanroute, Erstaufnahmelager und Durchwinken. Also von der Schuldenkrise mal abgesehen, fast alles Worte aus der Flüchtlingsthematik.
Und sonst in der Welt?
Argentinien hat ein neues Staatsoberhaupt. Und zwar den ehemaligen Bürgermeister von Buenos Aires, Mauricio Macri. Der Konservative hat heute den Amtseid abgelegt und übernimmt das Amt von Präsidentin Cristina Kirchner. Sie war nicht zu Macris Vereidigung gekommen. Im Wahlkampf ging es unter anderem um die schlechte Wirtschaftslage Argentiniens und um den Tod eines Staatsanwaltes, der gegen Kirchner ermittelt hatte. Die Ermittlungen konnten aber den Verdacht auf ein Verbrechen nicht erhärten. Kirchners Nachfolger Macri hat vor allem Wirtschaftsreformen versprochen. Argentinien leidet derzeit unter einer Inflation von 25%. Im Parlament wird er sich aber um Kompromisse bemühen müssen, denn seine Partei hat dort keine Mehrheit. Mehr als 20 Jahre sind seit dem Völkermord in Ruanda vergangen. Jetzt ist einer der noch flüchtigen Angeklagten gefasst worden. Und zwar in der Demokratischen Republik Kongo. 1994 war der Mann Bürgermeister einer Gemeinde im Süden Ruandas. Er soll dazu angestachelt haben, tausende Tutsi zu töten und ihre Frauen zu vergewaltigen. Das UNO-Gericht in Ruanda hatte den heute 53-Jährigen deshalb angeklagt. Ihm werden Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Während des Völkermords in Ruanda wurden 800.000 Menschen getötet, innerhalb von 100 Tagen. Die meisten Opfer gehörten zur Minderheit der Tutsi, aber auch gemäßigte Hutu wurden ermordet. Die chinesische Regierung will die Lage von etwa 13 Millionen Illegalen verbessern. Es handelt sich um Chinesen, die nirgendwo registriert sind und kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben. Ohne dieses Aufenthaltsrecht haben sie auch kein Anrecht auf eine Krankenversicherung. Sie können nicht zur Schule gehen und auch nicht legal arbeiten. Etwa 1% der chinesischen Bevölkerung ist davon betroffen. Die Regierung will das jetzt ändern und die Registrierung grundsätzlich für alle Menschen öffnen. Ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht sei ein elementares Grundbedürfnis aller Bürger, hieß es. In China konnten in der Vergangenheit Menschen illegal werden, wenn zum Beispiel Eltern mehr als ein Kind hatten. Wegen der Ein-Kind-Politik hätten die Eltern für Geschwisterkinder eine hohe Strafgebühr zahlen müssen, damit diese Kinder legal registriert werden. Viele ärmere Familien konnten sich das nicht leisten. Ende Oktober hat China das offizielle Ende seiner Ein-Kind-Politik verkündet.
Wissensnachrichten.
Wer glücklich und zufrieden durchs Leben geht, der bleibt gesund und lebt auch länger. Das klingt erstmal plausibel, doch laut einer neuen Studie stimmt das nicht. Annike Schäfer von den Wissensnachrichten ist jetzt bei mir. Was genau haben die Wissenschaftler denn da rausgefunden?
Sie haben herausgefunden, dass Glücklichsein unser Leben nicht verlängert. 720.000 britische Frauen wurden gefragt, wie glücklich sie sind und für wie gesund sie sich halten. Mhm. Und nach 10 Jahren zeigte sich, wenn man alle anderen Faktoren rausrechnet, waren von denen, die sich als unglücklich bezeichnet hatten, nicht mehr gestorben als von den Glücklichen.
Ja, sag mal, wieso wurden da nur Frauen gefragt? Was ist mit den Männern?
Ja, das wurde hier gar nicht untersucht. Also es haben französische Forscher gesagt, dass es für Männer wahrscheinlich anders aussehen würde, weil die Glück anders definieren. Aber in der Untersuchung jetzt, da geht es um Daten, die von der Million Women Studie stammen. Da geht es nur um die Gesundheit von Frauen. Das sind riesige Datensätze von Frauen um die 59 Jahre aus den 90er Jahren. Und auf dieser Grundlage wurde schon ganz viel erforscht. Die Wechseljahre, Krebs.
Und wie glücklich die Frauen jetzt waren. Waren sie denn jetzt überhaupt glücklich?
Ja, kann man schon sagen. 5 von 6 Frauen sagten, ich bin meistens glücklich. Der Rest bezeichnete sich als unglücklich. Und wie gesagt, die Sterbewahrscheinlichkeit lag, wenn man allein auf diese Antworten schaut, bei allen gleich hoch. Was man aber sagen muss, ist, dass Menschen, die krank sind, auch eher unglücklich sind. Und wer krank ist, der stirbt vielleicht früher. Aber dann ist er nicht gestorben, weil er unglücklich war, sondern weil er krank war. Und da wurden in alten Studien Ursache und Wirkung vertauscht.
Also dann schadet schlechte Laune der Gesundheit. Also nicht. Gut zu wissen. Zum nächsten Thema. In Greifswald ist heute Wendelstein 7X in Betrieb gegangen. Eine Anlage zur Erforschung von Kernfusion.
Diese riesige Anlage, die hat 1 Milliarde Euro gekostet und die Vorbereitung dazu, die haben schon vor 35 Jahren angefangen. Es geht vereinfacht gesagt darum, nachzustellen, wie die Sonne ihre Energie erzeugt, nämlich die Kernfusion dort, und auf der Grundlage ein Kraftwerk zu entwickeln, das mit ganz wenig Brennstoff Unmengen von Strom erzeugt. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Jetzt wird erstmal Plasma erzeugt und mit Hilfe eines Magnetfelds kontrolliert. Das Plasma, das entsteht, wenn die Forscher zum Beispiel Helium mit Mikrowellen so heiß machen, dass das Gas sich in Plasma verwandelt, also flüssig wird. Bis zu 100 Millionen Grad sind in der Anlage möglich. Damit könnten dann Atomkerne verschmelzen. Und mit einem ersten Testlauf heute waren die Forscher schon ganz zufrieden.
Ja, und dann hast du noch Hundewelpen mitgebracht heute.
Ja, und zwar ganz besondere, nämlich die ersten Hündchen, die im Reagenzglas gezeugt wurden, also per In-vitro-Befruchtung. Bei Menschen ist das ja schon ziemlich normal, seit 40 Jahren schon wird das gemacht, aber bei Hunden ist das erst jetzt gelungen.
Ja, wieso? Wahrscheinlich gab es einfach keinen Bedarf, oder ich meine, Hunde mit unerfülltem Kinderwunsch?
Doch, den Bedarf gab es schon. Vielleicht nicht von Seiten der Hunde, aber Wissenschaftler haben das schon lange versucht. Tatsächlich ist es viel schwieriger, Hunde in vitro zu zeugen als Menschen. Denn Hündinnen haben nur 1 bis 2 Mal im Jahr einen Eisprung. Und dazu kommt noch, dass die Eier zu dem Zeitpunkt noch besonders unreif sind.
Naja, jetzt hat's ja geklappt. Danke, Annecke, für die Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend viele Wolken im Westen, dazu auch Regen im Nordwesten, der dann in der Nacht auch nach Mitteldeutschland kommt. Im Süden viel Nebel. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf -5 bis 8 Grad. Morgen in der Mitte und im Norden Wolken und etwas Regen, in den Mittelgebirgen auch Schnee, im Süden wieder Nebel, sonst scheint die Sonne bei Höchstwerten zwischen 2 und 12 Grad. Das war das Update, ich bin Jakob Vogel, danke fürs Zuhören.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.